Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de. Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com.
Wir blicken zurück hier in der Sportshow auf meinsportradio.de auf den Grand Prix der USA in der MotoGP-Saison 2017. Das dritte Rennen um die Weltmeisterschaft wurde ausgefahren am Wochenende auf dem Circuit of the Americas. Und wie immer hatte dieses Rennen einiges an Überraschungen zu bieten, hat wieder für Kontroversen und für unendlich viel Gesprächsstoff gesorgt. Und das ist doch ganz hervorragend für mich und für vor allen Dingen für unseren Kollegen Gerald Dirnberg von motorsporttotal.com, unserem Kooperationspartner, der jetzt bei mir ist. Hallo Gerald.
Hallo Malte und Servus an alle Zuhörer.
Ja, dann lass uns doch mal dieses Rennen da gestern in der MotoGP-Klasse nochmal Revue passieren. Es war ja am Ende ein Ausgang, der vielleicht zumindest vom Sieger her nicht unbedingt überrascht hat, denn Marc Marquez, das ist ja mittlerweile schon Seriensieger und eigentlich fast Standard in den USA.
Ja, definitiv. Ja, er hat jetzt da schon x Rennen gewonnen, also nicht nur jetzt in Austin, sondern auch schon davor, wo sie noch in Indianapolis und Laguna Seca gefahren sind. Aber das Circuit of the Americas in Texas ist einfach sein Territorium. Fünfmal war die MotoGP dort, fünfmal war er auf Pole Position, fünfmal hat er das Rennen gewonnen. Niemand konnte ihn bisher schlagen. Und das ist schon Marquez und Circuit of the Americas, das passt wie Faust aufs Auge. Ja.
Was macht ihn so stark für dieses, oder warum liegt ihm diese Strecke einfach so?
Das würden gerne alle anderen Fahrer auch wissen wahrscheinlich. Also es passt sicher sein Fahrstil einfach zu dieser Strecke. Das ist auf der einen Seite der kurvige Teil, wo du auch viel mit dem Hinterrad, mit Spinning und so umlenkst. Und danach hast du eben diese harten Anbremszonen, wo Marquez einfach sehr, sehr gut ist. Ja, er ist auch im harten Vorderreifen gestern gefahren, um eben auf der Bremse dann einen Vorteil zu haben. Und das hat einfach geklappt. Also da kann er echt seine Stärken ausspielen.
Und das hat er gestern wieder hingekriegt. Marc Marquez also auf der Position 1 am Ende gewesen, vor Valentino Rossi und vor Dani Pedrosa. Die komplettierten das Podium. Einer, der da gerne draufgefahren wäre und den man im Vorfeld wahrscheinlich auch für geeignet gehalten hätte und als sicheren Kandidaten gehandelt hätte, Maverick Vinales, der ist aber schon in der zweiten Runde dann rausgeflogen. Was ist genau passiert?
Ja, also das war natürlich total überraschend. Damit hat man natürlich nicht gerechnet, weil im Vorfeld hat man gedacht, jetzt kommt es zum ersten großen Schlagabtausch, zum ersten Rad-an-Rad-Duell zwischen Vinales und Marquez, zwischen den beiden Spaniern, die man eben im Vorfeld oder eigentlich auch immer noch als die WM-Kandidaten Nummer 1 auf der Rechnung hat. Und es ist eben nicht so gekommen, ja. Vinales ist gecrashed, ja. Er hat nachher gesagt, das war halt, er kann sich den Sturz nicht erklären, er hat alles genauso gemacht wie im Training, im Warm-up. Plötzlich ist er gecrashed, er hat auch ein bisschen die Schuld ein bisschen an Michelin geschoben. Ja, schwierig, ja. Ich meine, man sieht, wie schnell es gehen kann, ja. Marquez hat es in Argentinien erwischt, ja. Jetzt ist er rausgeflogen. Kann passieren.
22 Jahre alt, ist er vielleicht auch ein bisschen jugendlich ungestüm mit zwei Siegen im Rücken in die Saison gestartet, da vielleicht auch sehr motiviert, bisschen übermotiviert gewesen?
Könnte durchaus auch der Fall sein. Ich meine, er hat jetzt wirklich vom Speed her im Training hat man gesehen, er hat hier die Chance, den Marquez auf eigenem Territorium herauszufordern und vielleicht sogar zu schlagen. Und wenn er es rein theoretisch geschafft hätte, Marquez zu besiegen, seinen dritten Sieg in Folge zu feiern, dann wäre das schon eine Ansage gewesen für den WM-Titel. Ja? Aber es kommt halt oft anders, als man denkt.
Ja, und jetzt ist die WM-Frage natürlich deutlich offener. Marquez auf Rang 3 in der Gesamtwertung hat durch den Sieg jetzt natürlich verkürzen können. Jetzt liegt er nur noch 12 Punkte hinter Vinales, aber an Vinales vorbeigezogen, dank des oder wegen des Sturzes gestern, ist der Doktor Valentino Rossi. Der hat gestern einen zweiten Platz geholt beim Grand Prix der USA, hinter Marquez, also auf 2 gelandet. Der hat jetzt unheimlich profitiert natürlich davon.
Ja, absolut, definitiv, ja. Ich meine, wir haben am Anfang vor der Saison gesagt, vom Speed her ist wahrscheinlich Marquez und Vinales dem Rossi überlegen, aber Rossi hat so viel Erfahrung, er darf sich keine Fehler leisten, er muss schauen, dass er immer ins Ziel kommt, Punkte mitnimmt. Das hat er jetzt in den ersten drei Rennen gemacht, er ist bei allen drei Rennen auf dem Podium gestanden, hat die Punkte mitgenommen und damit geht er jetzt als WM-Führer nach Europa. Vor allem in Jerez hat er letztes Jahr gewonnen. Jetzt kommen viele Strecken, die ihm liegen. Also das kann durchaus der Fall sein, dass er eben bei den nächsten Rennen den beiden Spaniern vom reinen Speed her auch viel näher sein wird.
Mhm. Rossi hat aber trotzdem nicht nur Grund zum Jubel, der hatte auch vor allen Dingen ziemlich viel Grund zum Ärger beim Grand Prix in den USA, denn er hat sich vor allen Dingen über seinen Gegner geärgert, über Johann Zarco, über den Rookie.
Ja, das ist eine Situation gewesen, über die sicher noch viel diskutiert wird. Ja, auf der einen Seite, der Zarco ist ja schon etwas aggressiv und etwas, sagen wir, optimistisch in diesem Kurvengeschlänge am Anfang im ersten Sektor, hat sich daneben gesetzt und ist zu leichten Berührung gekommen. Und Rossi hat halt aufgemacht und ist halt über diese asphaltierte Auslaufzone gefahren. Und die Rennleitung war ihm der Meinung, dass er hier einen kleinen Vorteil hat und hat ihm eben eine Zeitstrafe von 13 Sekunden gegeben. Ja. Mhm. Es wird sicher noch sehr viel über diese Strafe diskutiert werden. Wenn es Rossi nicht aufgemacht hätte, wären sie beide vielleicht gestürzt, Zarco und Rossi. Weiß man jetzt nicht, ja, aber Rossi hat gesagt, okay, was soll er sonst tun? Entweder aufmachen oder crashen. Die asphaltierten Auslaufzonen, ein Thema, über das in der Formel 1 auch viel diskutiert wird. Im Endeffekt sind sie hier. Ja? Mhm. Also es wurde ein Sturz vermieden, er bekam eine Strafe. Ja, die Rennleitung hat eben gemeint, er hat durch dieses Abkürzen einen leichten Vorteil bekommen und den haben sie mit der 0,3 Sekunden Strafe wieder ausgleichen wollen. Die große Frage ist, ob nicht die Rennleitung mit dieser Entscheidung die Büchse der Pandora aufgemacht hat. Lassen wir es mal so dahingestellt, ja, und warten ab, was die Zukunft bringt.
Ob es da noch den einen oder anderen Fall gibt, wo der dann hier als Präzedenzfall herangezogen wird. Aber der Zwist Rossi gegen Zarco, der ging ja auch noch weiter im Nachhinein nach dem Rennen, wurde ja auch von Rossi nochmal ein bisschen in Richtung des jungen Mannes geschossen, denn der ist ein bisschen sehr motiviert in das Rennen gegangen und hat sich da vielleicht auch ein bisschen mit dem Ellbogen zu viel rausgenommen.
Ja, eine Sache noch zu der Strafe. Ja. Wenn es jetzt wirklich gewesen wäre, dass der Rossi zwar vorm Pedrosa ins Ziel kommt, aber der Abstand so knapp ist, dass die Strafe ihn auf den dritten Platz zurückfallen hätte lassen, hätte Rossi ein paar Punkte weniger. Und das rein theoretisch könnte am Ende der Saison den Unterschied ausmachen. Ja? Mhm. Ja. Also, wie gesagt, ja, das könnte die Büchse der Pandora sein, die Rennleitung hier aufgemacht hat, obwohl jetzt das beim Rennergebnis sich nichts daran geändert hat. Mhm. Zu Johann Zarco, er wirkt halt immer so als der nette, ruhige Typ, aber auf der Rennstrecke kann er die Ellbogen ausfahren, das hat man auch schon in der Moto2 vor allem gesehen. Man müsste es mit zweierlei Seiten bewerten, finde ich. Auf der einen Seite, du musst halt als Rookie auch mal die Ellbogen ausfahren, generell jetzt, also nicht abgesehen jetzt von der Situation mit Rossi, um einfach zu zeigen, so, ich bin auch hier. Ja? Weil wenn du immer zurücksteckst, dann wissen die Topstars, okay, der ist für uns kein Gegner. Ja? Mhm. Damit hast du schon verloren. Also du musst schon zeigen, hey, ich bin hier auch da und so. Auf der anderen Seite, er fährt teilweise schon sehr hart, das hat man eigentlich auch schon bei den ersten beiden Rennen gesehen. Und es haben jetzt nicht nur der Valentino Rossi gesagt, sondern auch einige andere Fahrer, dass der Zarco sich etwas zurücknehmen sollte, weil das die MotoGP ist, das ist nicht die Moto2. Hier ist das Zweikampfverhalten anders, es sind die Motorräder anders zu fahren, weil du hast, dadurch, dass du in der Moto2 Einheitsmotoren hast, die Chassis mehr oder weniger auf einem Level sind, musst du an anderen Stellen überholen, als in der MotoGP, wo du unterschiedliche Motoren hast, wo du in der Beschleunigung, in der Bremsphase und so weiter verschiedenste Möglichkeiten hast, wo man hier bedachter umgehen sollte. Ja, also die Kritik an Zarco ist jetzt von mehreren Fahrern gekommen. Aber ich bin mir sicher, dass der Zarco drüber nachdenkt. Ja, weil das ist schon ein sehr kluger Bursche und wird sich das sicher zu Herzen nehmen, die Kritik von den Großen.
Ist am Ende auf jeden Fall auf dem 5. Platz angekommen. In der WM-Wertung liegt er momentan auf Platz 7, gefolgt von Jonas Folger übrigens, der sich ja auch gestern nochmal 5 Punkte geholt hat für die Gesamtwertung, ist 11. geworden im Rennen. Wie bewertest du seinen Auftritt gestern oder überhaupt am Wochenende?
Also der Auftritt war das ganze Wochenende solide. Aber wenn ein Zarco Fünfter wird im gleichen Motorrad und du wirst Elfter, ist es natürlich nicht gut. Mhm. Ja. Okay, es sind beide in der Rookie-Saison, ja, aber langfristig, also man sollte jetzt nicht zu viel Druck aufbauen, aber Folger müsste schon jetzt langsam, wenn es in die Europasaison geht, eben schauen, dass er wirklich näher am Zarco dran ist. Also nicht nur im Training nah dran ist, sondern auch im Rennen. Mhm. Ja, weil wir haben jetzt, okay, wir diskutieren natürlich jetzt über den Zarco, ob er vielleicht etwas zu aggressiv ist oder so, aber jeder kennt jetzt nach drei Rennen einen Johann Zarco, ja, weltweit, ja, und nicht so viele weltweit jetzt gesehen kennen jetzt den Jonas Folger, also er müsste schon auch schauen, dass er sich hier etwas mehr in Szene setzt und ein bisschen näher an einen Zarco rankommt. Das würde ich schon für die nächsten paar Rennen als Zielsetzung sehen, aber das hat auch gestern nach dem Rennen gesagt, dass er war nicht happy, und da muss noch ein bisschen mehr kommen.
Das ist also die Aufgabenstellung dann für die Rennen in Europa. Aber wenn wir jetzt nochmal generell auf diesen US-Grand Prix gucken, wir hatten ja am Anfang gesagt, der sorgt immer für sehr viel Wirbel. Gibt es da einen Grund, warum das vielleicht so ist?
Also es ist erstens mal die USA, ja, die machen hier generell immer viel Wirbel und Spektakel um ein Sportereignis, wie wir wissen. Das Zweite ist natürlich, die Rennstrecke ist eigentlich sie wurde ursprünglich gebaut mit dem Plan, Formel 1 MotoGP zu haben. Aber von der Streckencharakteristik her ist sie eigentlich viel mehr eine Formel 1 Rennstrecke als jetzt eine klassische Motorradrennstrecke, ja, wie Jerez oder Phillip Island oder so. Das macht's halt speziell, ja. Also man kann die Rennstrecke und auch wie meistens dort das Kräfteverhältnis ist, auch zwischen den Teams hinter Marquez nicht ganz auf jetzt eine klassische Rennstrecke umlegen, und das macht es einzigartig eigentlich.
Einzigartig, beziehungsweise nicht einzigartig, das ist ja schon öfter vorgekommen, dass sich Teamkollegen so im direkten Duell um die WM-Krone am Ende positionieren können, haben wir ja jetzt auch wieder mit Rossi und auch natürlich mit Vinales. Die beiden sind Teamkollegen seit kurzer Zeit. Wie würdest du jetzt sagen, nach dem Ausgang dieses Rennen wird sich da auch dann ja das Kräfteverhältnis im Team Yamaha weiterentwickeln? Wie wird vielleicht auch der Umgang der beiden miteinander sein?
Also nach dem Qualifying haben sie schon ein bisschen miteinander diskutiert. Ich glaube schon, dass das Verhältnis kollegial ist. Also es sind jetzt keine bösen Worte gefallen, weil grundsätzlich gesehen wissen beide, dass der Vinales die Zukunft von Yamaha ist und der Valentin Rossi zwar noch die Gegenwart, aber er wird jetzt nicht nochmal 10 Jahre für Yamaha fahren. Ja. Und das ist beiden bewusst und das wird auch beiden im Team bewusst sein. Ja. Und wenn Vinales rein theoretisch in diesem Jahr nicht Weltmeister wird, dann hat er noch wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren 8-mal die Chance, Weltmeister zu werden oder so. Ja. Spannend wird auf jeden Fall jetzt sein, wie er mit diesem Rückschlag umgeht in Jerez, was natürlich total spannend ist. Ja. Wir kommen jetzt nach Spanien. Die Spanier werden hier eine riesen Fiesta machen und alle Augen werden natürlich auf das spanische Duell gerichtet sein, Rossi sowieso. Ja. Das heißt, der Druck wird hier auch größer werden. Hier ist die Frage, wie wird sich Vinales schlagen? Kann er mit dem Druck umgehen? Kann er im Zweikampf dann in Jerez Rossi und Marquez besiegen oder macht er wieder einen Fehler? Also das kann langsam ein richtungsentscheidendes Rennen werden in Jerez in 2 Wochen.
Wie würdest du diese Frage jetzt nach aktuellem Stand aus deiner Erfahrung beantworten? Wie schätzt du Vinales da ein?
Vinales ist schon ein cooler Hund. Ja. Die große Frage, die wir uns am Anfang der Saison schon gestellt haben, ist, den Speed hat er auf jeden Fall, kann er es über eine Saison zusammenstellen. Also, dass er eben keine Fehler macht oder die wenigsten Fehler macht. Das ist mal einer passiert, ist jetzt nicht so tragisch. Marquez ist auch schon gestürzt in Argentinien. Also, da steht's 1-1. Mhm. Auf der anderen Seite, weil du jetzt das Yamaha-Duell angesprochen hast, wir wissen auch, wenn 2 sich streiten, freut sich der Dritte und das ist in diesem Fall halt Marquez. Ja.
Also der kann schön dahinter lauern, wie sich die beiden anderen dann im Grunde auf der Strecke geben.
Ja, also Pedrosa hat jetzt zwar dagegen gehalten, ist ein starkes Rennen gefahren, aber um den WM-Titel wird bei Honda auf jeden Fall Marquez fahren. Ja. Mhm. Und wenn er jetzt hat er zurückgeschlagen mit einem Sieg, er kann jetzt total entspannt nach Jerez gehen. Er weiß es, wenn es Strecken kommen, wo auch er stark ist und für ihn zählt es halt, wenn er gewinnen kann er gewinnen und wenn nicht, nimmt er die Punkte mit. Das sagt, er hat gesagt, seine Taktik hat sich jetzt nicht vom letzten Jahr geändert.
Also wird weiter so fahren, wie er es bisher gemacht hat. Und sind wir mal gespannt, wie dieser Zweikampf da vorne dann zwischen Rossi und Vinales, beziehungsweise der Dreikampf dann ausgeht, aber wie vor allem das teaminterne Duell von Rossi gegen Vinales dann weitergeht. Wir sprechen gleich noch über die Moto 2 und Moto 3 Klasse. Vorher aber für euch zu Hause noch der Hinweis, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ab 0.30 Uhr verfolgen wir hier auf meinsportradio.de den Draft in der NFL. Seid dabei, wenn die besten College-Football-Spieler ihren Weg in die NFL finden. Bei uns Donnerstag auf Freitag ab 0.30 Uhr, also im Live-Programm auf meinsportradio.de. Und jetzt gucken wir zur Motor-2-Klasse, wo es ja gestern dann auch ein Rennen gab und wo am Ende folgendes Podium sich ergeben hat. Morbidelli vor Lüthi und Nakagami. Gerald, wie beurteilst du den Zieleinlauf? War das der, den du auch prognostiziert hattest?
Also in den Trainings hat sich schon angedeutet, dass Morbidelli auf die Long-Run-Distanz einfach die konstanteste und beste Pace gehen kann. Und er hat sie im Rennen umgesetzt. Mhm. Genauso perfekt wie jetzt schon bei den ersten beiden Rennen. Also 3 Rennen, 3 Siege, keine Fehler gemacht. Besser kannst du in einer Saison nicht starten. Was man aber auch erwähnen muss, ja, der Tom Lüthi ist jetzt auch zum 3. Mal auf dem Podium gestanden. Er ist der erfahrenste Pilot im Feld, ja, ist auch mit allen Wassern gewaschen. Und ich würde jetzt schon sagen, dass es jetzt nicht ein Alleingang von Morbidelli wird, sondern dass sich ein Zweikampf langfristig gesehen um die WM zwischen Morbidelli und Lüthi herauskristallisieren kann. Weil es kommen vor allem im Sommer, also Le Mans zum Beispiel oder Brünn und dann nachher im Herbst die Rennen, da ist der Lüthi immer extrem stark. Also da kommen noch Rennstrecken, wo er dann auch die Morbidelli herausfordern kann. Das hat er auch gesagt nach dem Rennen, der Morbidelli wird jetzt nicht alle Rennen gewinnen, er will auch ein paar haben. Mhm. Und Morbidelli wird ganz klar jetzt nicht noch 14, 15 perfekte Rennen fahren. Ja, das ist realistisch nicht möglich. Ja. Also das wird sicher noch ein spannendes Duell werden. Was langfristig natürlich auch interessant ist, Morbidelli bringt sich hier in eine Position, um nächstes Jahr MotoGP zu fahren, wenn er hier weiter solche starken Rennen liefert, und das wird auf jeden Fall noch sehr spannend zu beobachten sein.
Schauen wir mal auf den deutschen Starter. Schauen wir auf Marcel Schrötter. Der ist 8. am Ende geworden auf seiner Suter und hat gesagt, ja, das Ding ist unruhig und anstrengend zu fahren, aber trotzdem 8. Platz. Von daher eher ein Erfolg. Wie würdest du es sehen?
Ich würde es als Erfolg sehen. Das Suter-Motorrad war von im Vorfeld spannend zu sehen und interessant zu sehen, wie sich das Chassis auf dieser anspruchsvollen Rennstrecke verhält, und das war in Ordnung. Im Training hat der Marcel teilweise Top-Zeiten gezeigt, wo er 2., 3., 4. und so war. Das war gut. Dominik Eggert, der auch eine Suter fährt, ist nur 3 Sekunden vor ihm ins Ziel gekommen, auf Platz 5, aber da ging es halt eng zu bei den Verfolgern. Also da war jetzt nicht so ein riesengroßer Unterschied, und ich finde das Ergebnis total solide, vor allem mit den teilweise Schaltschwierigkeiten, die er auch zu meistern hatte. Also es ist okay.
Teamkollege Sandro Cortese, technische Probleme gehabt, 23. am Ende geworden. Kann er nicht mit zufrieden sein?
Nein, gar nicht. Also er hat gesagt, es waren technische Probleme. Sollte in einem Team wie Intec GP eigentlich nicht passieren. Was jetzt genau der Grund für diese Schaltprobleme waren, haben sie im Team nachher gesagt, das müssen sie sich jetzt genau anschauen, weil es hat sich selber gewundert. Rennsport ist Technik, ja. Okay. Manchmal funktioniert es, manchmal geht es nicht, ja.
So sieht's aus. Schrötter 13. in der WM-Wertung, Cortese 15. vorne natürlich Morbidelli, wir haben es gesagt, ohne Makel bisher durch die Saison gecruised, 75 Punkte, 2. Tom Lüthi, 56 Punkte und Oliveira, der Portugiese, mit 43 auf Platz 3. Und dann schauen wir natürlich auch noch auf die Moto3-Klasse, und da hat auch ein Italiener gewonnen, nämlich Roman Fenati. Der hat den Titel auf seiner Honda gewonnen. Im Grunde das ganze Podium Honda basiert, denn Martin ist 2. geworden und Antonio, der ist 3. geworden.
Ja, also man hat, ich meine, das war eine ähnliche Situation wie im MotoGP-Rennen, das später stattgefunden hat, weil auf dem Papier war eigentlich der Aaron Canet der absolute Top-Favorit. Fenati hat sich dann aber dran gehängt und der Canet ist gestürzt. Ja, und hat eine große Chance ausgelassen, seinen ersten Grand Prix-Sieg zu feiern. Aber die Trainingsleistung war gut, er wird sich extrem ärgern, der kleine Spanier. Ja. Fenati hat sich jetzt zurückgemeldet nach seinem schwierigen Jahr. Er hat zum ersten Mal seit Texas voriges Jahr gewonnen. Und er ist der erfahrenste Pilot jetzt in der kleinen Klasse. Er muss eigentlich in diesem Jahr um den WM-Titel fahren, weil sonst wird es auch für ihn irgendwann mal schwierig werden, eine erfolgreiche Karriere dann in der Moto2 fortzusetzen. Mhm. Du hast es angesprochen, zum dritten Mal hintereinander stehen jetzt drei Honda-Fahrer auf dem Podest. Also der neue Motor von den Japanern ist jetzt doch einen kleinen Deut besser als der KTM-Motor, wie man jetzt gesehen hat. KTM wird jetzt sich sicher überlegen, was man tun kann, um wieder auf die Erfolgsstraße zu kommen. Wobei für KTM ist die Moto3 jetzt nicht mehr das Prioritätsprogramm Nummer 1, nachdem man jetzt eben in der Moto2 und vor allem das große MotoGP-Projekt stemmt. Ja. Also da ist jetzt die Moto3 jetzt nicht das absolute Aushängeschild. Ja. Mhm.
Philipp Oettl aus Deutschland, der ist am Ende Neunter geworden, zweitbestes Ergebnis für ihn in diesem Jahr, hätte aber auch noch ein bisschen weiter vorne landen können.
Ja, er war in der Verfolgergruppe drinnen, ja, konnte aber dann in der zweiten Rennhälfte nicht mehr wirklich Akzente setzen. Ja. Er hat gesagt, er war dann auch nicht wirklich zufrieden, aber mehr ist jetzt auch nicht gegangen. Mhm. Ja, neunter Platz, ja, es ist besser als Platz 15 oder so, ganz klar. Aber für ihn geht es jetzt dann auch im Frühling oder so, wird dann auch angefangen zu reden hinter den Kulissen, wie es weitergeht, ob er noch eine weitere Moto3 fährt oder ob es vielleicht einen Aufstieg in die Moto2-Klasse gibt nächstes Jahr. Das ist momentan noch alles offen, aber da ist auch ganz klar, je besser deine Ergebnisse sind, desto besser sind die Chancen und du brauchst natürlich auch Sponsoren, um solche Projekte zu stemmen. Und da ist natürlich ein Podestplatz oder wenn du vorne mitfährst, besser als Neunter zu werden.
Und um den natürlich einzufahren, da braucht man auch ein etwas besseres Training und da lief es für den KTM-Fahrer schon eher durchwachsen. Er selber sprach auch von einem insgesamt schwierigen Wochenende. Beim nächsten müsse man dann etwas stärker von Beginn an sein. Ja, und das nächste Wochenende, das ist dann in Jerez in Spanien. Da geht's dann also auf die Europa-Tournee sozusagen und wir werden natürlich dranbleiben hier auf meinsportradio.de in Kooperation mit unserem Partner von motorsporttotal.com. und auch mit unserem Kollegen Gerald Dirnberg, der uns durch die Motorradsaison mitbegleitet. Gerald, für heute vielen Dank.
Dankeschön und tschüss, bis zum nächsten Mal.
meinsportradio.de im Nachtprogramm. Christian Schimmel von derdraft.de verfolgt für euch live den NFL Draft 2017. Freitag, den 28. April ab 0.30 Uhr und Samstag ab 0.30 Uhr und wieder ab 17.45 Uhr. Sei dabei und nutze den Hashtag MSRDraft für deine Kommentare und Posts im Netz. Der NFL Draft auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx sind du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.